der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Antideutsche sind keine Linken.
Warum sind Antideutsche keine Linken?
Weil sie für einen Apartheidstaat sind, Israel.
Wieso? Aber Israel, das Existenzrecht werdet ihr da auch nicht leugnen,
In meiner Meinung natürlich leugne ich das.
Das Existenzrecht Israels?
Auf jeden Fall.
Warum das?
Wie, warum das? Das muss ich dir noch erklären. Warum? Für was filmst du?
ZDF frontal.
ZDF. Nee, danke.
Mit dieser interessanten Frage-Antwort-Geschichte aus einem ZDF-Frontalbeitrag über die Demonstration in Leipzig-Konnewitz, Antifa means Solidarität mit Palästina, kann man schon mal viel sprechen. Wie gesagt, das Ganze ist ein Auszug aus dem Frontalbeitrag und für diejenigen, die es nicht kennen, beschreibe ich nochmal kurz die Szene. Man sieht hier ein relativ, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20-jähriges Mädchen, Frau, blonde Haare, blaue Augen, mit Palästinensertuch um den Hals, ansonsten schwarz, wie sich das für eine Antifa-Demo logischerweise gehört. Und die wird eben von dem ZDF-Reporter angesprochen und danach gefragt, warum demonstriert wird. Und dann kommt man eben relativ zügig zu dieser Aussage. Passend dazu ist auch der Gesichtsausdruck, den diese Dame hier zeigt. Der hat mich nämlich sehr stark an eine gute Freundin in Anführungsstrichen erinnert, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben, nämlich Yasemin Acha, die einen ganz ähnlichen Ausdruck hatte, als sie von Dunja Hayali fürs ZDF interviewt worden ist und gefragt worden ist, wie sie denn persönlich zu dem Massaker der Hamas am 7. Oktober steht. Und da kam es im Endeffekt zu einem ähnlichen Gesichtsausdruck. Und das passt ganz gut zu dem, womit wir uns heute genauer beschäftigen wollen, nämlich vorrangig mit dieser Demonstration oder mit dem, was dann so ein bisschen berichtet wurde über eine Spaltung innerhalb der linken Szene beziehungsweise Proteste von Linken gegen Linke im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Und damit erstmal hallo an Gerrit.
Hallo.
Ja, Gerrit. Linke gegen Linke. Du hast ja für deinen Fernsehsender schon ein bisschen drüber berichtet, aber was sagst du? Wir hatten ja vorher drüber gesprochen und die Demo ist nicht eskaliert, hatten wir, kleiner Nachklapp, wir hatten nach unserer letzten Aufnahme drüber gesprochen, was wir glauben, was passiert, und wir uns beide eigentlich einig, dass da relativ viel hochgekocht wird und am Ende nicht so viel passiert, und eigentlich ist das ja auch dabei rausgekommen.
Für wen filmst du denn? Nee, danke. Ja, ich finde, wie sie auch gegenüber den Medien reagiert, natürlich typisch, wo man ja natürlich auch sieht, wo die Reise immer hingeht. Aber Sven, was war jetzt eigentlich deine Frage?
Gute Frage, ich habe keine gestellt. Also beziehungsweise eigentlich wollte ich nur Bestätigung dafür, dass wir ja eigentlich recht hatten damit, dass das ganze Thema medial ein bisschen höher gekocht wurde, als es am Ende dann tatsächlich war.
Ja, vielleicht, ja, das sehe ich auch so. Vor allem, wenn natürlich was irgendwie das Eskalations- und Gewaltpotenzial anging. Das Potenzial war vielleicht da, aber ich glaube, wir hatten beide die Einschätzung, dass es am Ende dann auch nicht so schlimm wird, wie das dann gerne in den Medien berichtet wird, weil die Medien das dann auch ein bisschen spannend finden und sich dann auch so ein bisschen undifferenziert freuen. Hehe, Linke gegen Linke. Und dann wird da auch gar nicht mehr weiter nachgefragt, was das eigentlich ist und was das soll. Und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass viele Medien fast schon vor diesem Problem standen, dass sie selber gar nicht ganz verstanden haben oder wussten, was genau da jetzt passiert bei diesen Linken gegen Linken. Und vor allem, weil so eine gewisse Verwirrung, glaube ich, auch bei eher konservativen und rechteren Medien war, weil man hat ja schon auch, was weiß ich, Hammerbande, Lina E., so ein Gefühl, dass so Konnewitz ist da so der Hort dieses Linksextremismus, gegen den man kämpfen muss oder den man bekämpfen muss, der, wo es den Vorwurf immer gibt, dass der nicht ernst genommen wird von Politik oder Medien. Aber plötzlich merkt man so, aber das sind jetzt die gegen diese pro-palästinensischen Leute demonstrieren, und diese pro-palästinensischen Leute, die wollen jetzt diese Linken aus Konnewitz, diese radikalen Linken aus Konnewitz irgendwie vertreiben. Ich glaube, das haben schon wirklich sehr, sehr viele Leute, die sich nicht eingehend mit der linken Szene in Deutschland befasst haben, nicht verstanden. Und oft gab es, glaube ich, irgendwie weder den Willen noch die Kenntnis der Szene, das auch mal erstmal zu erklären, bevor man sich dann darüber freut, dass irgendwie Linke gegen Linke kämpfen. Und vielleicht tragen wir jetzt so ein bisschen dazu bei, das erstmal zu erklären, was da eigentlich passiert ist. Ich glaube, viele von unseren Hörern, die wissen das auch. Ich finde es nur trotzdem irgendwie bemerkenswert, wie wenig man eigentlich in der breiten Öffentlichkeit, die sich ja in den vergangenen Jahren auch immer mehr mit Linksextremismus befasst, eigentlich weiß von dieser Spaltung innerhalb der Linken und man dann so überrascht ist, weil eigentlich gibt es diese Spaltung ja schon seit Jahrzehnten. Und genau, und natürlich, und darum geht's, es geht ja darum, im Endeffekt haben antiimperialistischere Kräfte gegen antideutschere Kräfte demonstriert. Also wir sehen hier ganz eindeutig diese Spaltung, die durch die linksextreme Szene geht, wie verhält man sich zu Israel oder zu Antisemitismus. Und damit muss man ja eigentlich mal ein bisschen anfangen.
Definitiv, vielleicht.
Ach so, eine Sache noch. Die Demo hieß nicht Antifa means Solidarität mit Palästina, sondern Antifa means Free Palestine.
Okay, Entschuldigung, da habe ich natürlich dann komplett einen falschen Weg eingeschlagen. Vielleicht bleiben wir mal kurz nochmal bei dieser Demo beziehungsweise bei der Gruppierung, die sich dahinter verbirgt. Angemeldet wurde diese Demonstration ja von einem Verein, also von einem eingetragenen Verein, der sich Handala nennt. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren und tatsächlich sind das vor allem, und jetzt Entschuldigung schon mal für den saloppen Ausdruck, aber sind das so klassische Internetkrieger. Wenn man sich das anguckt, diese Gruppe ist bei Instagram seit ungefähr einem Jahr aktiv, versucht da immer wieder zu posten, aber eigentlich relativ wenig. Laut sächsischem Verfassungsschutz ist diese Gruppierung 2022 gegründet worden und verfügt aktuell über knapp 20 Mitglieder. Finanzieren tun sie sich über Spenden und haben ihren Sitz in Leipzig. Ganz grundsätzlich ist so die Ausrichtung, man beschäftigt sich eben vor allem mit dem Thema Palästina und hat in diesem Zusammenhang auf dem Instagram-Kanal irgendwelche Aspekte beschrieben, wo es Auseinandersetzungen mit anderen Gruppierungen in Leipzig gab, wo es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen kam, wo es dann um unterschiedliche Auslegungen etc. geht. Das ist so im Großen und Ganzen also mehr so eine szeneinterne Auseinandersetzung, die man da versucht hat, auf Instagram zu betreiben. Und dann kamen ab und zu Demonstrationen dazu und eben jetzt diese Demonstration in Leipzig, für die man dann eben überregional mobilisiert hat und dann eben überregional versucht hat, Leute nach Leipzig zu bekommen, damit man eben dort gegen die in Anführungsstrichen bösen Antideutschen aus Leipzig-Konnewitz protestieren kann.
Ich finde, natürlich müssen wir vor allem auch irgendwann später mal auf die blicken, die da in Konnewitz sitzen. Sind die eigentlich wirklich so antideutsch? Und woher kommt das eigentlich, dass die so sind? Das finde ich ist wichtig, dass wir nicht nur über Handala oder die pro-palästinensischen reden, weil das andere ist natürlich auch spannend. Vielleicht noch so ein paar Ergänzungen zu Handala. Der Name bezieht sich ja auf diese Comicfigur dieses palästinensischen, so ein palästinensischer Junge, den man immer von hinten sieht, wo der so einzelne Haare hat, die so abstehen und der immer so die Hände so hinter dem Rücken hat. Und das ist so eine Comicfigur von einem palästinensischen Zeichner, Naji al-Ali heißt der. Die Figur des Jungen wurde, glaube ich, 1969 das erste Mal gezeichnet. Und natürlich soll sie in irgendeiner Weise auf die Unterdrückung der Palästinenser aufmerksam machen, ist dann quasi zu einem Symbol dafür geworden. Die Gruppe Handala hatte diese Comicfigur schon immer als Symbol für ihre Gruppe. Besonders viel Aufmerksamkeit hat sie mit dieser Figur nochmal bekommen, weil sie relativ direkt nach dem 7. Oktober, wie ja viele Gruppen aus solchen Umfeldern, haben sie ein Foto auf Instagram gepostet, wo eben dieser kleine Junge, diese Comicfigur dann mit so einem Gleitschirm fliegt. Also eine natürlich ganz offene Solidarisierung oder Unterstützung oder Affirmation des 7. Oktober und der Gewalt der Hamas. Und ich meine, allein deswegen kann man hier schon mal sagen, dass das eine sehr zu kritisch zu sehende Organisation ist. Ich finde noch einen spannenden Punkt, den man dazu sagen kann. In diesen Demonstrationen, was natürlich auch maximal albern ist, also auf beiden Seiten geht es ja darum, und das ist ja auch, so ist ja auch der Aufruf dieser Demonstration gewesen, so Antifa means free Palestine, also wer ist die richtige Antifa, wer sind die wahren Linken, und alle sagen so, nein, wir sind die Linken, ihr seid nicht keine Linken, und umgekehrt. Ich meine, ich finde halt so ein bisschen sowieso grundsätzlich zu sagen, so, wenn du eine Position hast, argumentiere für deine Position und hab dafür gute Gründe und gute Argumente, und lass dich doch nicht beeinflussen von dem, ob dich irgendjemand als links bezeichnet oder nicht. Finde ich grundsätzlich mittlerweile so ein bisschen intellektuell langweilig, aber so ist das nun mal. Lange Rede, kurzer Sinn, der Verfassungsschutz, der ja Handala überwacht, der gibt aber vielleicht eine Antwort darauf, ob sie links sind oder nicht, weil sie werden nicht dem Phänomenbereich Linksextremismus zugeordnet, sondern dem Phänomenbereich auslandsbezogenen Extremismus. So ein Gag am Rande. Wir wissen natürlich, die Grenzen sind in Teilen dann wahrscheinlich einfach fließend, aber ich finde es trotzdem ganz spannend, dass man hier schon auch nicht nur die Gefahr sieht, dass das Links sind, sondern dass das auch auslandsbezogener Extremismus sein kann, sprich da auch man vielleicht vermutet, dass das genutzt werden kann von ausländischen Kräften etc. Und so weiter und so fort.
Genau, und das kann man relativ einfach auch noch an einem zweiten Beispiel deutlich machen, denn ich habe ja gesagt, sie haben regelmäßig an Demonstrationen auch teilgenommen. Unter anderem an einer Demonstration am 13. Juli 2024 in Frankfurt am Main. Und da hat ein ein Mitglied von Handala eben in einem Redebeitrag zum einen die Opfer des Hamas-Überfalls verhöhnt und hat sich nochmal dort in aller Klarheit für den palästinensischen Widerstand ausgesprochen. Und dann auch, in Zitat, wenn sie eine Waffe tragen. Und das zeigt ja nochmal deutlich, dass man sich hier eben relativ offen auch pro Hamas, du hast es ja eben auch schon mit dem Beispiel mit dem Fallschirm beschrieben, dass man sich aber hier sehr stark auch pro Hamas einstuft als dieser Handala e.V., was dann eben aber auch mehr als 1000 Leute nicht davon abgehalten hat, sich diesem Demonstrationsaufruf nicht anzuschließen, sondern auch dieses Pro-Hamas-Gebare schien kein Problem zu sein für diese 1000 Leute, die dort, oder mehr als 1000 Leute, die sich eben dann nach Leipzig bewegt haben, um gemeinsam mit Handala dann eben gegen die Konnewitzer zu demonstrieren. Und ja, wir kommen gleich auch nochmal ausführlicher auf den Stadtteil vielleicht zu sprechen, aber erstmal vielleicht nochmal dabei bleibend, was da eben noch alles passiert ist. Und wie gesagt, diese Dame, die dort gesprochen hat, die hatte für mich einen Ostakzent, deswegen würde ich mal vermuten, dass sie, ich weiß nicht, ob sie aus Leipzig kommt.
Nee, danke.
Genau, aber sie ist auf jeden Fall, mutmaße ich jetzt eher aus dem Osten, und das zeigt aber auch nochmal so ein bisschen auch so eine Geschichte, denn was man sagen muss, es gab diese eher antideutsch geprägte Bewegung, die ja auch kritisiert wurde von Handala und von anderen, die ist schon eher ein Ostphänomen, wenn man das jetzt ein bisschen verallgemeinert. Es gab bestimmte, vor allem ostdeutsche Städte plus Berlin, wenn man Berlin jetzt nicht klassisch zu Ostdeutschland zählt, wo diese antideutschen Gruppierungen deutlich stärker waren als in Westdeutschland. Auch im Westen gab es solche Gruppierungen, die waren aber meistens nicht ganz so stark wie eben im Osten. Und das ist so ein bisschen die Grundannahme auch für diese Auseinandersetzung, die wir haben, und auch für Plakate, die man gesehen hat, die dann eben von Konnewitz gemacht oder von Konnewitzern gemacht wurden, die ganz witzig waren, wo dann eben gesagt wurde, liebe Wessis, geht in eure Retortenstadtteile oder geht am besten wieder ganz zurück in den Westen.
Oh Sven, ganz dünnes Eis.
Ja, aber das.
Vielleicht kommen wir später auch nochmal auf inner-antideutsche Streitigkeiten zu sprechen, weil unter anderem dieses Transparent wurde kritisiert.
Können wir gerne nochmal darauf zu sprechen kommen. Trotzdem, gesagt, einmal zum Hintergrund soll es eben nicht ungesagt bleiben. Ich wollte aber dazu noch sagen, denn, und das ist auch nochmal etwas Spezielles, dass die antideutsche Bewegung vor allem im Osten eine Nummer größer, stärker war als im Westen. Das ist ein bisschen vereinfacht, weil es auch im Westen bestimmte Schwerpunkte gab. Aber es gab auch im Osten immer schon einen Schwerpunkt, der eher der Gegenseite zuzuordnen war. Und das ist lange Zeit die Stadt Burg bei Magdeburg gewesen, wo es immer wieder auch Auseinandersetzungen gab. Da gab es Gruppierungen, die es dann auch in den Westen geschafft haben. Nannte sich mal Roter Aufbau. Mittlerweile kennt man die zum Teil auch als Young Struggle etc. Da gibt es also unterschiedliche Verknüpfungen, unterschiedliche Hintergründe. Diese Gruppierungen sind dann auch übergeschwappt, beziehungsweise Gruppen haben sich dann neu gelabelt. In Bremen, in Hamburg zum Beispiel auch. Das heißt, da gab es immer wieder auch Überschneidungen, aber gesagt, grundsätzlich verallgemeinert kann man sagen, gerade im Osten war die antideutsche Szene lange Zeit tonangebend, aber auch das hat sich in den letzten Jahren in meinen Augen ein wenig verändert.
Ja, ich glaube, da muss man wahrscheinlich so ein bisschen dann konkreter werden. In welchen Strömungen hat sich das vielleicht verändert und wie steht es eigentlich überhaupt um die radikale linke Szene, sprich die Antifa-Szene, die sogenannte, oder eben auch die autonome Szene? Ich glaube, dieser Wandel, der vielleicht gerade stattfindet, auch weg von dem Antideutschtum, hängt auch oder fungiert zumindest zeitgleich eh mit Auflösungserscheinen dieser sehr radikalen, klandestinen linken Szene aus Antifa, wirklich gewaltbereiten Antifa-Gruppen oder autonomen besetzte Häuser etc. Und da gibt es ja eh eine Art Auflösungserscheinung. Und dass der linke oder linksradikale Aktivismus sich eher verlagert wieder in ein bekennenderes, studentischeres Milieu, postmoderne Milieus, postkoloniale Milieus und am Ende natürlich dann doch wieder so eine Art Revival der K-Gruppen gibt, die auch oft universitär ihre Leute rekrutieren. Ich glaube, damit hängt das dann auch ein bisschen zusammen. Und diese Gruppen sind natürlich alle antiimperialistisch und finden antideutsche Scheiße, die eine Solidarität für Israel haben. Ich finde aber wahrscheinlich, auch wenn es wahrscheinlich viele unserer Hörer wissen, müssen wir vielleicht auch noch mal kurz, Sven, erklären, warum gibt es überhaupt Antideutsche? Warum gibt es eine israel-solidarische Linke und warum gibt es sie vor allem in Deutschland? Was ja oft auch als Argument gegen sie verwendet wird, dass es eigentlich ein sehr deutsches Phänomen ist.
Genau, ja, es ist ein deutsches Phänomen. Es gibt ganz selten auch mal ausländische Gruppierungen, die sich jetzt vereinfacht ausgedrückt auch pro-israelisch verstehen. In Österreich, vor allem in und um Wien, gibt es da ein paar Gruppierungen, die sich so sehen. Aber grundsätzlich haben wir, da muss man jetzt geschichtlich ein ganzes Stück zurückgehen, und zwar im Endeffekt bis zum Sechstagekrieg. Warum bis zum Sechstagekrieg, also Sechstagekrieg zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten? Denn bis dahin galt in Deutschland und in Europa, oder nicht galt, sondern hatte Israel noch ein positives Bild. Warum? Die israelische Regierung, die ersten Ansätze, die es nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab, waren so, dass die erste israelische Regierung eben doch eher eine Art, also ein bisschen verallgemeinert jetzt ausgedrückt, aber eine Art von positivem Bild auch des Sozialismus hatte. Man hat sich versucht, positiv zu stellen, eigentlich mit vielen Seiten, mit vielen Staaten. Und man hat eben auch versucht, sozialistische Ideen in Israel umzusetzen. Deswegen gab es erstmal auch positive Bestrebungen auch von deutschen Linken in Bezug zu Israel. Das hat sich dann eben gewendet mit dem Sechstagekrieg, weil dann eben aus dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen Opfernation, die Israel in den Augen der deutschen Linken bis dahin war, plötzlich ein Land geworden ist, das sich militärisch wehren konnte und militärisch stärker war als seine Nachbarn. Und das hat ganz grob dazu geführt, dass sich viele deutsche Linke eben von Israel abgewandt haben. Und dann kamen eben dieses, man suchte sich eine neue unterdrückte Gruppe und das waren dann eben die Palästinenser-Gruppierungen, die damals sozialistischen Palästinenser-Gruppierungen um Yasser Arafat etc., die dann eben den neuen Schwerpunkt für die für die deutsche Linke gebildet haben. Und dann haben wir das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, sowas wie Tupamaros, 2. Juni, diese ganzen deutschen Terrorgruppierungen, die dann auch mal mehr, mal weniger offen Jüdinnen und Juden selektiert haben, bei Entführungen etc., an Bombenanschläge, wo man bis heute immer noch vermutet, es ist gesagt, nicht abschließend geklärt, aber man vermutet, dass die Tupamaros München für einen Bombenanschlag auf ein jüdisches Altersheim, bei dem auch Holocaust-Überlebende gestorben sind, verantwortlich sein könnten. Wie gesagt, es ist bis heute leider nicht geklärt, wer dafür verantwortlich ist, aber das hat, wie gesagt, zu einem Umschwenken geführt. Da gab es aber noch keine antideutsche Bewegung, sondern diese antideutsche Bewegung ist erst später entstanden. Darf ich
nur kurz eine Sache sagen dazu? Ich weiß, ich hast du jetzt so konkret nicht gesagt, aber ich finde, das ist natürlich wichtig, dass Das ist ja trotzdem ein deutsches Phänomen, weil du hast ja eigentlich jetzt eher erklärt, warum sie nicht Israel solidarisch ist, die Linke, weil sie sich dann irgendwann weg von Israel bewegt hat. Dass es aber überhaupt die Diskussion gab, lag natürlich nicht nur an irgendwie der Kibbutzim-Bewegung oder sozialistischen Ideen, sondern natürlich schon auch, der Vollständigkeit halber, an der Debatte der deutschen Linken über die deutsche Vergangenheit. Also man hat dann schon auch damals schon gesagt, Israel kann eine Art sicherer Hafen sein für die Juden und Jüdinnen der Welt oder insbesondere auch der aus Deutschland, eben weil man noch glaubt, dass Antisemitismus immer noch ein Problem sein könnte.
Genau, aber wie gesagt, das ist erstmal so die grobe Vorgeschichte. Im Endeffekt, ja, seit dem Sechstagekrieg, der richtige Begriff Antideutsche taucht dann eigentlich erst um die Wendezeit herum auf, als nämlich darüber diskutiert worden ist, was passiert, wenn Deutschland wiedervereinigt wird, welche Folgen könnte das haben, also die Rückkehr oder die Angst vor einer Rückkehr eines sehr starken Deutschlands im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Man hatte ja bis dahin den Vorteil, dass Deutschland eben geteilt war und dadurch eben nicht diese Vormachtstellung in Europa wieder einnehmen konnte, die Deutschland lange Zeit inne hatte, aufgrund eben der wirtschaftlichen Stärke. Und da ist dann eben mit Beginn der Wiedervereinigung eben das nochmal stärker geworden. Dann gab es parallel den Zweiten Golfkrieg, der auch eine wichtige Rolle gespielt hatte, was dann eben dazu geführt hatte, dass es Streitigkeiten innerhalb von linken Gruppierungen gab, dem damaligen Kommunistischen Bund. Und da ist dann eben nochmal deutlich herausgekommen, dass man ja auf der einen Seite eine Linke hat, die sich pro-israelisch versteht und auf der anderen Seite eine Linke, die sich eben eher mit diesen pseudosozialistischen Regimen solidarisiert. Auch Saddam Hussein galt ja damals noch als quasi Form eines sozialistischen Regimes. Also diese ganze BA-ATH-Strömung hat sich ja immer noch als so eine Art arabisch-sozialistische Strömung verstanden und da ist das Ganze eben sehr stark zerstritten. Damals war noch ein wichtiger Akteur, jemand, den wir heute aus einer ganz anderen Ecke kennen.
Jürgen.
Elsässer, genau. Der hatte damals quasi so einen ganz wichtigen Artikel dazu geschrieben, aber auch vorher gab es dann schon Vordenker, die sich sehr stark damit beschäftigt haben. Wolfgang Port, Eike Geisel etc. Das sind alles wichtige Akteure und im späteren Verlauf ist dann eben auch noch, sind dann unterschiedliche Zeitungen entstanden, die konkret galt damals Hermann Gremlitzer etc. Die waren alle wichtige Akteure in diesem ganzen Zusammenhang, die konkret ja vorher auch in Erscheinung getreten mit den ganzen Veröffentlichungen für die RAF etc. Aber da gab es dann eben eine gewisse Spaltung und die hat dann eben dazu geführt, dass man wirklich ja im Endeffekt ab der Wendezeit davon spricht, dass man auf der einen Seite eben diese antideutschen Gruppierungen hat, antideutsche Strömungen und auf der anderen Seite eben diese klassischen Anti-Imperialisten, die sich dann eben auf die Seite beispielsweise von Saddam Hussein etc. gestellt haben.
Oder der Hamas.
Die gab es ja damals noch nicht.
Heutzutage meine ich dann. Genau, also danke für diesen historischen Part, vielleicht nur um das quasi nochmal zusammenzufassen, weil natürlich heute, wenn wir jetzt über das reden, was in Leipzig passiert ist und für die breite Öffentlichkeit, die irgendwie nicht versteht, warum da Linke gegen Linke kämpfen, ist natürlich der Begriff Antideutsche analytisch irreführend, um jetzt diese beiden Gruppen voneinander zu unterscheiden, weil natürlich anti-national, antipatriotisch oder gegen vielleicht Nationalstaaten per se findet man auf beiden Seiten Akteure, natürlich. Also einen linken Antinationalismus findet man auf beiden Seiten. Deswegen ist natürlich, und auch die Ablehnung eines deutschen Nationalstaates findet man sicherlich auf beiden Seiten. Deswegen ist der Begriff Antideutsche für die aktuelle Unterscheidung natürlich irreführend. Und du hast es ja erklärt, der Begriff geht eigentlich darauf zurück, dass sich nach der Wende Gruppen gegen diese Wiedervereinigung ausgesprochen haben, auch gegen andere linken Gruppen, die die Wiedervereinigung eher affirmiert haben. Und da gingen die Streitigkeiten los. Mit dem Antisemitismus kann man das vielleicht ganz verkürzt gesagt verknüpfen, dass man aus dieser eher antideutscheren Perspektive, die dann entstanden ist, gesagt hat, durch diese Wiedervereinigung und dieses neue deutsche Nationalgefühl man auch wieder sieht, dass der Antisemitismus wieder stärker wird, der ja auch in der deutschen Gesellschaft nie weg war. Eigentlich auch klassische linke Themen, auch nicht nur bei Antideutschen. Allerdings hat man dann dadurch auch den Fokus versucht, wieder mehr auf diesen Antisemitismus zu setzen. Das Ganze hat sich ja natürlich über die Jahrzehnte dann weiterentwickelt und man hat auch die Antisemitismus-Analyse vertieft und die auch erweitert, um beispielsweise jetzt auch eine Kritik zum Beispiel, die es ja natürlich gibt in antideutschen Kreisen an Zuwanderung, an dem sogenannten importierten Antisemitismus, die Debatten um überhaupt Anti-Amerikanismus, der auch oft kritisch gesehen wird von Antideutschen, all das steckt da ja alles mit drin und tatsächlich dieses klassische Antideutsche im Wortsinne spielt natürlich heutzutage dann eine geringere Rolle, wie gesagt, in der Analyse von dem, wer da gegen wen aufeinander trifft. Ich finde aber jetzt mal auch abgesehen von dem Historischen ist so ein bisschen die Frage, was macht die heute aus und welche Gründe haben vielleicht Linke sich, junge linke Radikale sich vielleicht für Antideutsche zu entscheiden, was sind so Mobilisierungsimpulse oder emotionale Punkte, die die beiden auch unterscheiden. Und ich würde da immer sagen, vor allem in Ostdeutschland gibt es da ein Ding, warum sie vielleicht auch in Ostdeutschland die Antideutschen, meine These tatsächlich, ein bisschen stärker sind, ist natürlich dann doch die aktive Auseinandersetzung mit noch echten, aktiven Neonazis. Und diese aktiven Neonazis, also die, da rede ich jetzt nicht über die AfD und all das, was damit rumhängt oder Pegida oder sowas, sondern nein, was weiß ich, damals NPD, Dritter Weg, all die, vielleicht die Erkenntnis der radikalen Linken, die quasi dort um Räume gekämpft haben, ja tatsächlich mit denen, dass diese gegen diese Leute auf der anderen Seite dann doch ein sehr, sehr, sehr schlechtes Bild von Israel haben und dann da man vielleicht gesehen hat, das ist ja gar nicht so unähnlich dem Israel-Bild oder den Erzählungen über Israel, über die USA, die eigentlich die westdeutschen Linken uns da erzählen, finden wir vielleicht ein bisschen komisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum man dann da vielleicht doch, dass sich dort so ein bisschen gehalten hat. Und dann natürlich so grundsätzlich die Frage, wie gehen wir mit autoritären Regimen um? Wieso feiert man die aus linker Perspektive nur für irgendeine Art anti-westlichen oder anti-imperialistischen Kampf? Wieso solidarisiert man sich eigentlich grundsätzlich damit? Und dann auch irgendwie die Erkenntnis zu sagen, so ey, wieso reproduzieren eigentlich Linke so extrem leichtfertig oft auch antisemitische Verschwörungstheorien? Und ich glaube, das sind alles so Punkte, warum heutzutage vielleicht auch noch der ein oder andere entscheidet, ich gehöre jetzt einer eher israel-solidarischen Antifa an.
Was man vielleicht auch noch ergänzen muss, ist natürlich, dass man auch innerhalb dieser beiden Strömungen, und das gibt jetzt auch nicht die gesamte linke Szene wieder, also man kann das noch weiter auseinander differenzieren. Das, was ich jetzt eben auch gemacht habe, ist schon sehr verkürzt gewesen, aber gesagt, mit Blick auf die Zeit müssen wir das natürlich auch ein bisschen verkürzen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Strömungen. Das sind so die beiden großen, die sich sehr stark immer gegenüberstanden. Also die Antideutschen auf der einen Seite, die Anti-Imperialisten auf der anderen Seite. Dann haben wir aber, wenn man das weiter betrachtet, noch, oder man kann es auch noch unterscheiden in dogmatische und undogmatische Teile der Linken. Man kann noch von antinationalen Gruppierungen sprechen. Man kann auch heute noch von klassischen K-Gruppen sprechen. Also es gibt da sehr viele unterschiedliche
autoritäre und antiautoritäre
Linke. Genau, also es gibt da sehr viele unterschiedliche Aspekte. Es gab eine Weile auch noch einen sehr starken Bezug oder einen Teil der linken Szene, der wie gesagt, eher aus diesem antinationalen Lager kommt, der sehr stark Aspekte der sogenannten Wertkritik vertreten hat. Das ging auch, ich sage in Anführungsstrichen, mal eher in eine Richtung antideutsche Kritik auch am Kapitalismus etc. und nicht so sehr diese klassische antiimperialistische Argumentationsform. Da gab es dann Gruppierungen, die eine ganze Weile auch so ein bisschen tonangebend waren. Da ging es dann um Jahre mit Protesten gegen Globalisierung, G8-Demonstrationen in Deutschland. Da gab es, wie gesagt, große Gruppierungen, die sich damit beschäftigt haben, die aber, wie gesagt, eher eine Nähe dann auch hatten. Aber auch innerhalb der antideutschen Szene, wenn man das so betrachtet, gab es nochmal unterschiedliche Auslegungen. Es gab unterschiedliche Radikalitätsformen. Die Bahamas, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die hat sich ja selbst 2009 von dem antideutschen Begriff dann auch distanziert, hat nochmal einen neuen Begriff aufgemacht, der sich dann Ideologiekritik nannte und ist eben auch so ein bisschen, also ganz, sind auch hier wieder stark vereinfacht, dass eben die Bahamas sich ein bisschen wegentwickelt hat von dem innerhalb des antideutschen eigentlich auch wichtigen Antifaschismus, den du ja gerade auch nochmal beschrieben hast mit Ostdeutschland, den man so ein bisschen außen vor gelassen hat und wirklich auf eine reine Theoriearbeit gehen wollte, weg von aktionistischen Formen. Und das hat eben lange oder auch Nachwirkungen gehabt, dass man eben gesagt, sich quasi hinter seinem Schreibtisch zurückgezogen hat und von da aus diskutiert hat, Artikel geschrieben hat etc. und weg ist von klassischen Aktionsformen. Auch das hat gesagt, immer mal wieder noch Unterschiede gehabt, aber auch da gab es dann eben viele Auseinandersetzungen damit. Und gerade so die 2010er Jahre, also die frühen 2010er Jahre, haben da noch den sogenannten Pop oder die sogenannten Pop-Antideutschen hervorgebracht. Hatte viel zu tun mit
Antideutsche Sexpartys im About Blank, meinst du
die? Ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf Berlin kommen, sondern aber es hat tatsächlich damit mehr oder weniger was zu tun, weil diese Pop-Antideutschen eben auch sehr stark über Musik geprägt waren. Es gab so 2-3 große Bands, die da eine wichtige Rolle gespielt haben. Zum einen so die klassische Band, die man immer als Antideutsche wahrgenommen hat, Egotronic, bei denen ja Torsun leider vor 3 Jahre ist es mittlerweile, glaube ich, her, gestorben ist, der ehemalige Frontmann der Band, die einen ganz großen Einfluss auf diese antideutsche Szene, vor allem im Osten, hatten, obwohl sie tatsächlich selbst aus dem Westen kam. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das eine hessische Band, die aber, wie gesagt, gerade im Osten dann eine sehr, sehr wichtige Funktion eingenommen haben, als verkürzt ausgedrückt Sprachrohr der antideutschen Szene. Es gab dann noch weitere Bands, Frittenbude konnte man in der Zeit noch nennen und manchmal hat man auch Tokotronic etc. dazu gezählt. Es gab, wie gesagt, eine ganz große Bewegung, die eben vor allem dieses Erstarken von Deutschland immer wieder herausgegriffen hat, worauf man dann Bezug genommen hat, womit man dann versucht hat, eben gegen diesen deutschen Nationalismus vorzugehen. Und das war eben meistens eher eine Auseinandersetzung von Antideutschen und weniger von eben antiimperialen Bewegungen, die eigentlich immer dieses positive Bild von ja, unterschiedlichen Staaten hatten, sei es Kuba, sei es Venezuela, sei es die Sowjetunion oder andere Gruppierungen, dann eben vor allem so maoistische Gruppen, die sich pro-chinesisch verhalten haben.
Pure Vernunft darf niemals siegen. Tokotronic finde ich ja auch spannend, weil, vielleicht ganz verkürzt kann man hier ja vielleicht doch eine Kritik an der instrumentellen Vernunft reinlesen in diesen Songtitel, der sich vielleicht auf die Frankfurter Schule beziehen könnte. Glaube ich zwar nicht, aber die Debatten finde ich immer spannend um Tokotronic. Genau, eine Ergänzung, die ich noch sagen will, was ich dann natürlich total spannend finde, ist der Punkt, was du ja angedeutet hast, dass es ja auch eine bewusste Entscheidung war, zu sagen so, wir wollen weg von dem Aktionismus, weil man kritisiert den Aktionismus auch, weil man oft, ganz verkürzt gesagt, befürchtet, dass daraus dann auch immer irgendwie problematische Bewegungen und Entwicklungen entstehen. Man natürlich jetzt schon wieder Diskussionen hat, auch innerhalb der, ich sag mal, der radikalen Theoretiker, zu sagen, so ja, vielleicht ist das jetzt natürlich in dem aktuellen Geschehen mit seit dem 7. Oktober doch ein Problem geworden. Man hat ja einerseits dann dadurch, glaube ich, eigentlich so einen Mobilisierungsimpuls weggenommen, weil junge, wilde, radikale Antifas sich eher von etwas aktionistischeren Aktionsformen vielleicht mobilisiert fühlen als von der Bahamas und also der Zeitschrift. Und das Zweite ist natürlich, wenn man jetzt halt überlegt, wer schützt jüdische Räume, wer stellt sich dem antisemitischen Mob auf den Straßen entgegen, dann hast du halt jetzt niemand mehr, weil man hat bewusst gesagt, man will diese Aktionsform nicht, man will nicht mehr demonstrieren, man will vielleicht auch gar nicht mehr das, was ja die Ostantifas, die wenigen, die es noch gibt, in Konnewitz dann quasi auch gemacht haben, so zu sagen, wir machen Kampfsport, wir haben Strategien, wie wir auf Demos vorzugehen haben, wie catchen wir irgendwie dann noch auf dem Weg zum Bahnhof oder vom Bahnhof weg vor der Demo irgendwie den politischen Gegner weg von der Straße und prügeln uns mit denen. All das hat ja dann damit auch so ein bisschen nachgelassen innerhalb der antideutschen Szene der größeren und da ärgert man sich jetzt, glaube ich, in Teilen darüber, weil man jetzt quasi keine, keine Power mehr hat, sich da irgendwie Gehör zu verschaffen. Aber vielleicht, um den Kreis jetzt wieder zu schließen und mal wieder zu Leipzig zu kommen, was da passiert ist, wenn du damit einverstanden bist. Ich hatte ja auch schon angesprochen, dass es natürlich diese Wahrnehmung vielleicht dann gab bei vielen Leuten, die gesagt haben, so, ah, ich solidarisiere mit so einer antideutschen Position, weil man sieht so, okay, die Rechten, die haben ja eigentlich genau dieselbe Position wie andere Linke, mit anderen Linken, mit denen ich vielleicht auch abgehangen habe, mit denen ich mich mal solidarisiert habe. Und viele, es gab ja auch viele, die hatten so, haben dann natürlich auch die Lager gewechselt vom Antiimperialismus zu den Antideutschen und so weiter. Wir haben ja so Tendenzen dessen, was ich so diese Querfront, diese Wahrnehmung von, so dass man innerhalb der Linken dann auch so Querfronten entstehen sieht mit eben Rechten oder dass die Positionen ähnlich sind. Das haben wir ja im Kleinen auch gesehen in Leipzig schon im Vorfeld. Haben die rechtsextremen Freien Sachsen, die ja aus diesen ganzen Corona-Demonstrationen hervorgegangen sind, ich sag mal, sich zumindest eben leicht solidarisiert mit der Seite, mit der Demo, mit der pro-palästinensischen Demo. Das haben die dann auch so ein bisschen zurückgenommen, als es dann auch den Leuten aufgefallen ist. So, dann haben sie irgendwann gesagt, so haha, wir kommen nur, um Popcorn zu essen und zu gucken, wie sich die Linken miteinander streiten. Aber der erste Post war schon eher so Solidarität mit dieser Demo, die da Konnewitz stürmen will. Lag jetzt vielleicht nicht nur an den konkreten politischen Positionen, sondern einfach, weil man natürlich auch in den Kreisen Konnewitz ein Feindbild ist und man sich darüber freut, dass eine Linke Konnewitz da irgendwie raushaben will. Aber so eine gewisse ideologische Nähe gibt es da, was man auch an einem Plakat beispielsweise sehr gut gesehen hat, was wirklich von jeder Querdenken- oder Pegida-Demo hätte sein können. Auf der Demo, da hält ein älterer Herr ein Plakat hoch, da steht drüber, Faschismus stinkt. Und darunter erst eine große US-amerikanische Flagge, dann eine Israel-Flagge und dann eine Ukraine-Flagge. Und unten drunter steht, egal in welcher Farbe. Und sowas kann dann da auch unwidersprochen hochgehalten werden auf dieser Demo. Das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen seltsam. Und vielleicht auch noch so ein paar praktische Dinge. Diese Demo wurde ja dann angemeldet. Man wollte die Konnewitzer vertreiben. Man wollte vorbeilaufen am Coney Island. Beispielsweise, was ja als so linker, antideutscher Club verschrien ist in dieser Szene. Man wollte an einem Büro einer Leipziger linken Stadträtin, Juliane Nagel, vorbeilaufen, der man unterstellt, sie würde als Linke eher israel-solidarische Positionen vertreten und man wollte eben Raumnahme in Konnewitz machen. Hat dann aber alles nicht funktioniert, weil schon im Vorfeld entschieden wurde, die Route, die geht doch nicht durch Konnewitz, sondern einfach von Konnewitzer Kreuz rein nach Leipzig in die Innenstadt. Die Veranstalter haben gesagt, das hätten die Behörden so beschlossen. Die Polizei hat gesagt, nein, das war auf eigenen Wunsch. Also wenn das wirklich auf eigenen Wunsch war, wenn man hier der Polizei glaubt, dann hat man dann vielleicht doch etwas nasse Füße bekommen, weil man dann noch ein bisschen Schiss bekommen hat, durch Konnewitz zu marschieren. Auch das hat natürlich dafür gesorgt, dass es am Ende nicht so eskaliert ist, weil, ich sag mal, diese Sportgruppen der Konnewitzer Antifa dann doch weniger wahrscheinlich aktiv sind und aktiv bleiben, wenn die Demo halt eben am Leipziger Hauptbahnhof in der Innenstadt endet, als wenn da jetzt das in Konnewitz passiert wäre, wo sie sich wahrscheinlich etwas befreiter bewegt hätten. Und so gesehen war das am Ende dann vielleicht eigentlich einfach nur eine von vielen pro-palästinensischen Demonstrationen durch Leipzig, die es ja immer wieder gibt, weil Handala ja da auch schon seit Jahren mobilisiert, zusammen auch mit Students for Palestine, Migrantifa und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt, wenn man jetzt sagt, wer hat gewonnen oder wer hat verloren, dann kann man ja fast sagen, dass die haben im Endeffekt im Vorfeld schon aufgegeben. In dem Fall diese die pro-palästinensische, anti-imperialistische Linke, die da aufmarschiert ist.
Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass das so gedeutet werden kann. Ich finde es dahingehend auch spannend, beziehungsweise du hast jetzt diesen einen Herren angesprochen. Im Allgemeinen, wenn man sich auch so dieses Auftreten anschaut, ist es schon so, und da war ich aber ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist so dieser Umgang auch mit Medien. Es gab ja auch den Bericht, dass ein MDR-Team beziehungsweise Sicherheitsmitarbeiter eines MDR-Teams aus dieser Pro-Palästina-Demo heraus angegriffen worden sind, was ja auch nochmal so ein bisschen zeigt, wohin das geht. Und wenn man sich die Videobeiträge, die es ja vom Spiegel, von Frontal, wo wir vorhin schon kurz drüber gesprochen hatten, gab, war so ein bisschen das Gefühl, dass es da eben auch diese klassische Abneigung gegenüber Presse gab und gibt, was in gewissen Teilen auch verständlich ist, aber hier nochmal deutlich zeigte, wer quasi auch zum Feindbild dazugehört. Und das ist auch nochmal Rückbezug auf diese junge Dame, die dort gesprochen hat, wo sich ja eben zeigt, okay, was man für ein Bild hat von den Medien. Und das.
Aber dazu nur ganz zu, weil es jetzt gut passt. Sie haben ja trotzdem sehr, sehr gerne oder sehr viel mit, ich sag mal, so alternativen Medien geredet. Und David auch teilweise mit so rechtsoffenen Streamern. Das liegt vielleicht auch an der Unwissenheit, wer diese Leute sind, aber das zeigt auf der anderen Seite auch wieder, dass das dann eben doch eine deutlich unprofessionalisiertere Linke ist, die dann da irgendwie, oder vielleicht neuere Linke, die da aufmarschiert, die von solchen Dingen dann, die sich in der Vergangenheit mit solchen Dingen dann nicht derart befasst sind, während man, glaube ich, auf der anderen Seite schon eher weiß, wer diese Menschen sind, die dann da auch mit diesen Handy-iPhone-Rigs rumlaufen und das alles ins Internet streamen.
Ja, das wäre der Punkt gewesen, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte.
Oh, das tut alles mir gut. Leid.
Genau, der YouTuber, den du angesprochen hast, ist ein gewisser Herr, sollen wir den Namen sagen? Ja, können wir machen, ne? Weichreiter TV, ja, kannst du sagen. Ist, glaube ich,
ich habe den schon so oft auch gesehen auf irgendwelchen Demos live, wo ich berichtet habe, ey, der Typ, da labert der einen auch immer irgendwie voll. Und also man muss den jetzt auch nicht überskandalisieren, der ist halt aber, er ist halt einfach überall.
Ja, und der ist ja auch schon öfter aufgetreten oder auch öfter schon mit Interviews aufgefallen, wo er dann auch tatsächlich ganz spannende Aussagen bekommen hat von irgendwelchen Pro-Palästina-Protestlern, wo dann im Nachgang versucht wurde, diese Aussagen auch wieder einzufangen etc. Aber du hast da natürlich einen wichtigen Punkt und deswegen habe ich auch vorhin noch mal so ein bisschen das Alter mit erwähnt oder meine Vermutung über das Alter, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, dass eben ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil dieser jetzt Pro-Palästina-Demonstrantinnen und Demonstranten eher noch jünger ist und eben auch aus einem ja nicht so stark vorgeprägten Politikverständnis kommt. Und das ist eben der große Unterschied zu den, ich sag mal in Anführungsstrichen, alteingesessenen Menschen in und um Connewitz, was natürlich auch so ein bisschen damit reinspielt, weil man muss, wie gesagt, ja nochmal dazu sagen, ein Großteil, also man macht dort ja nicht erst seit gestern Politik, sondern seit langer Zeit. Und diese Hochphase der Antideutschen, hast du jetzt ja auch schon ein bisschen angedeutet, ist auch in meinen Augen mittlerweile vorbei. Das heißt, so, ja, ich würde mal sagen, bis vor 10 Jahren hatte man noch wirklich im Osten eine sehr starke Dominanz der antideutschen Denkweise. Das hat dann mehr und mehr nachgelassen, weil, ja, es gibt unterschiedliche Ansätze, warum. Einigen war es zu intellektuell, anderen war es wahrscheinlich auch zu wenig aktionsorientiert etc. Das fällt da alles so ein bisschen mit rein. Und natürlich ist diese Elfenbeinturm-Problematik auch ein ja, lange, lange diskutiertes Thema immer wieder gewesen. Und das hat sich im Endeffekt so durchgezogen. Und ja, Leipzig ist so ein bisschen, ich würde mal vereinfacht ausdrücken, so einer der letzten Orte, wo es noch diese eher antideutsche Hegemonie gibt.
Und Halle.
Genau. Aber Halle auch nochmal wieder anders, weil ne, da gibt es ja auch so ein bisschen auch Streitigkeiten, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Wie gesagt, Connewitz eher, so ne, vereinfacht muss man immer sagen, eher so dieser Pop-antideutsche Raum und Halle dann mehr so auch im Rahmen Bonjour Tristesse etc. eher ein, eher dieser intellektuelle Teil der Antideutschen oder nicht mehr Antideutschen, je nachdem, wie man es dann betrachtet, dieser Szene auf jeden Fall.
Und jetzt sind wir genau da, wo es richtig spannend wird, und zwar, dass natürlich auch die antideutsche Szene, wie es sich gehört für eine linke Bewegung, natürlich intern auch mehr als zerstritten ist. Sei es über die Gruppen, die du gerade angesprochen hast, oder ideologische Linien. Ich meine, es gibt ja mittlerweile schon die, ich sag mal, ich glaube, selbstbezeichnend niemand wirklich ernsthaft machen würde, aber die Trennung zwischen Links-Antideutschen und Rechts-Antideutschen. Ich glaube, es gibt auch so viel inhaltliches Spektrum, was da abgedeckt wird von, wie gesagt, was ich ja schon angedeutet habe, einer sehr, sehr radikalen Migrationskritik mittlerweile bei antideutschen Kräften, was, glaube ich, für viele sehr überraschend ist. Da kann man natürlich jetzt schon mal die Frage stellen, wo das Ganze dann eigentlich noch eine linke Bewegung ist, obwohl natürlich, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, überhaupt dann solche Leute wahrscheinlich selber ziemlich egal wäre, ob sie als links bezeichnet werden oder nicht. Bevor ich dazu komme, möchte ich noch eine zweite kleine Beobachtung teilen, noch aus Leipzig, warum man auch merkt, dass diese Konnewitzer Leute, gegen die demonstriert wurde, einfach die professionalisierteren Linken sind oder Linksextremen sind. Ich war ja nicht da, ich bin ja nicht hingefahren. Ich habe lange überlegt, ob ich hinfahre, um mir das anzuschauen, also auch aus der Berichterstattung. Und war dann nicht da und habe dann die ganze Zeit bei Twitter natürlich geguckt, so Hashtag LE1701, das gibt ja immer diese Hashtags dann, wenn Demos in der Stadt sind, mit der Stadt und dem Datum. Und es gab überhaupt keine Bilder, Bewegtbilder von der pro-israelischen Demo, sagen wir es mal, oder dieser Demo, die sich gegen diesen pro-palästinensischen Aufmarsch gestellt hat. Da gab es so gut wie kein Video von. Dabei waren das wohl sogar mehr jetzt im Nachhinein als der pro-palästinensische Aufmarsch. Es gab nur einen Haufen Videos von der pro-palästinensischen Demonstration. Das hatte dann tatsächlich so ein bisschen die Folge, dass viele die Wahrnehmung hatten, dass das viel mehr wären, was erstens nicht stimmt. Aber das Ganze hat natürlich meiner Meinung nach einen Grund. Und zwar erstens, dass diese Menschen, die aus dieser pro-israelischen Demo stammten, selber keine Videos ins Internet hochladen von sich selber, wo irgendwie man nur jemanden erkennen könnte, weil es halt einfach Linksextreme sind, die sich damit relativ gut auskennen. Und auch deren Sympathisanten, die vielleicht dort beobachtet haben, nicht die eigene Demo in Anführungszeichen filmen und ins Internet hochladen. Und man eben auch nicht mit irgendwelchen Streamern redet und das im Gegenteil die andere Demo dann gemacht hat, beziehungsweise davon auch sehr viele Videos gemacht wurden, die im Internet hochgeladen wurden. Das fand ich noch so einen spannenden Side-Effekt. Aber jetzt kommen wir, jetzt haben wir erst Anti-Imps gegen Anti-Deutsche besprochen und jetzt können wir nochmal Anti-Deutsche gegen Anti-Deutsche besprechen. Auch fangen wir an, auch in Leipzig. Es gab ein Video von einem Menschen mit einer Israel-Fahne, der am Rande der Demonstration war, um die pro-palästinensische Demonstration zu stören. Der rief mit der Israel-Fahne in der Hand, Netanyahu ist Antifaschist, nie wieder Gaza. Wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass es auch sehr viele Distanzierungsposts und Aussagen gab von den Organisatoren und Unterstützern der Demo, die sich eigentlich gegen diese pro-palästinensische gestellt hat. Also man hat quasi einen aus den eigenen Reihen dann auch kritisiert, weil er eben so weit ging in seiner, ich sag mal, Israel-Solidarität beziehungsweise in der Kritik der Demonstration, gegen die er sich gestellt hat. Wozu hat das dann geführt? Das hat dann erstmal dazu geführt, dass, du hast es schon angesprochen, es seit längerer Zeit mal wieder einen Blogpost bei Bonjour Tristesse gab, einer antideutschen Gruppe, die wahrscheinlich eher im Raum Halle verortet ist, die dann zumindest schon mal die Überschrift hatte, warum Netanyahu antifaschistischer als der gemeine Konnewitzer ist und nie wieder Gaza eine legitime Forderung darstellt. Also da wurde dieser Mensch verteidigt aus einer antideutschen Perspektive. Es gab sowieso bereits schon auf der Demo zwei Redebeiträge, einmal von der AG Antifa aus Halle und AG No Tears for Crowds aus Halle, Redebeiträge, die eigentlich schon, die zwar gesagt haben, wir schließen uns dieser Gegendemo an, aber wir kritisieren sie eigentlich schon direkt ziemlich stark. Genau, also da kann man jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen inhaltlicher und fundierter reingehen, aber genau, das zeigt jetzt schon mal direkt, schon am Tag der Demo hat sich eigentlich gezeigt, dass da eigentlich auch schon wieder verschiedene Strömungen unterwegs sind.
Ja, also du hast jetzt hier drei Gruppierungen angesprochen. Bonjour Tristesse, vielleicht auch da nochmal schnell zur Einordnung, ist eine, ja, jetzt nicht klassisch eine Gruppe, sondern vor allem eben so eine Art Blog bei oder ein Blog, der immer wieder sich tatsächlich vor allem auch mit Kritik an vor allem an die linke Szene richtet, also sowohl an die eher antideutsch geprägte als auch allgemein. Da gab es immer wieder spannende Texte, die tatsächlich Diskussionsgrundlagen für alles Mögliche waren. Man hat sich, wie gesagt, eigentlich immer mit allen möglichen Auswüchsen der von linken Bewegungen, eben aber vor allem aus dem eigenen Bereich, also eher aus dem antideutschen Bereich, auseinandergesetzt. Meine liebste Erinnerung ist ein Artikel über die sogenannten Braunhemden vom Millerntor. Ich als St. Pauli-Fan fand den Artikel trotzdem gut, also er hat natürlich auch dann auf viel Abwehrreaktionen gestoßen, aber ich fand, die inhaltliche Auseinandersetzung war gar nicht so schlecht. Und dann gibt es noch die anderen beiden Gruppen, die du angesprochen hast. AG Antifa war lange Zeit eine universitäre Struktur, also die im Rahmen der Uni Halle stattgefunden hat. Und die AG No Tears for Crowds ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ein bisschen außeruniversitär, eine außeruniversitäre Gruppierung aus Halle gewesen. Das nur kurz zum Hintergrund. Also da gab es auch dann immer mal wieder Vorträge etc. von den einzelnen Gruppen, die sich aber eben auch immer mal wieder politisch gezeigt haben. So hat, ich glaube, es war die AG No Tears for Crowds, die dann zum Beispiel sich mal in ein Dorf aufgemacht hat, weil es dort Diskussionen darüber gab, dass dort zwei verurteilte Vergewaltiger leben sollten. Und dann hat es da so einen Dorfmob gegeben und da hat man sich dann innerhalb dieser Auseinandersetzung gegen diesen Dorfmob gewendet und hat versucht, eben den tatsächlich Weg zurück zu einem normalen Leben dieser beiden Menschen zu ermöglichen, normal in Anführungsstrichen. Aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber diese Gruppierung gibt es eben auch schon eine ganze Weile. Und die haben sich eben tatsächlich vorrangig jeweils mit Kritik an anderen antideutschen Strömungen schon immer hervorgetan. Und meistens auch mit berechtigter Kritik, kann man so sagen. Und auch in diesem Fall wieder. Zum einen, und das hast du jetzt ja schon leicht angedeutet, richtet sich ihre Kritik einmal relativ stark gegen Jule Nagel, also diese Dame von der Linkspartei. Auch das ist quasi nichts Neues, weil auch das ist schon immer wieder Form der Kritik, weil es eben auch da unterschiedliche Auseinandersetzungen gibt. Manche sagen eben, oder vielleicht auch nochmal da zur Einordnung, es gibt oder es gab lange Zeit auch in der ostdeutschen Partei Die Linke eher eine pro-israelische Haltung, wohingegen gerade die westdeutsche Linke sehr stark, also die Linke als Partei jetzt immer im Hinterkopf behalten, immer schon eher so dieses klassische, eher anti-imperialistisch geprägte Bild hatte. Und die ostdeutsche Partei, die Linke, nicht überall, aber eigentlich in den meisten Landesverbänden eher einen positiven Bezug zu Israel hatte. Aber, und das ist jetzt
vielleicht, ja? Vielleicht nur dazu direkt ein Zitat aus dem Redebeitrag von AG Antifa Halle oder AG No Tears for Crowds Halle. Also sie haben das einen Redebeitrag. Gleichzeitig ist ausgerechnet in Konnewitz die Linkspartei besonders beliebt. Eine Partei, die eine erschreckende Äquidistanz zu Putins Russland pflegt. Eine Partei, die alle anderen großen Parteien inklusive der AfD im Antisemitismus noch übertrifft. Sie organisierte den größten antisemitischen Auflauf seit 1945, als im vergangenen Sommer in Berlin 100.000 Menschen gegen Israel demonstrierten. Ihre Oberheidi forderte vor einigen Jahren ein großes Bündnis von Linken und Islamisten. Zu all dem passt die windelweiche Distanzierung der Linken von den Antisemiten, die hier marschieren wollen, ebenso wie die pauschale Erklärung, man wolle für heute keine Mobilisierung betreiben. Also nur nochmal, das schreibt eine antideutsche Gruppe, eine linke antideutsche Gruppe als Kritik an der Linkspartei in ihrem Aufruf, in ihrem Demo-Beitrag von Leipzig.
Ja, und man, wie gesagt, ganz oft ist die Kritik dieser Gruppen, wenn ich sie in der Vergangenheit gelesen habe, oftmals gar nicht falsch gewesen. Und auch diesmal haben sie ja nicht Unrecht mit dem, was sie sagen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben aber eben solche Leute wie Jule Nagel, es gibt ja noch mehr Leute innerhalb der Linken, die da ein bisschen anderes Bild haben, jetzt als Beispiel sein, vor kurzem ja auch noch Bodo Ramelow etc. genannt, die sich anders positioniert haben und die dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, meistens auch gesagt haben, ja, aber wenn wir jetzt auch noch diese Partei verlassen, dann ist eben genau das, was du jetzt ja auch zitiert hast, dann ist das quasi die einzige Meinung innerhalb der Linken und das wollten diese Personen eben mehr oder weniger verhindern. Jetzt ist es aber so, und das kritisieren sie ja auch in dem Post, dass eben auch Jule Nagel wohl noch mehr gesagt hat und auch andere Aspekte noch genannt hat, aber auch darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, dieser Bezug zu Netanyahu etc., das sind natürlich alles Punkte, die damit reinspielen und da ist aber eben auch wieder so eine Auseinandersetzung innerhalb der antideutschen Szene.
Rechtsantideutsche, linksantideutsche.
Genau, darum wollte ich jetzt ganz grob hinauskommen, weil da so eine Frage ist oder eine Auseinandersetzung ist, was heißt Solidarität mit Israel, es ist bedingungslose Solidarität mit Israel etc. pp. Da will ich jetzt aber gar nicht nochmal genauer drauf eingehen. Das kann man auf den einschlägigen Seiten mehr als ausführlich nachlesen. Da haben sich ja die unterschiedlichen Denker ja eigentlich schon sehr ausführlich drüber ausgelassen. Aber dieser Bezug ist natürlich hier nochmal der, dass Jule Nagel zumindest laut diesem Artikel oder laut dem Redebeitrag, der ist das jetzt der Redebeitrag? Ja, ne?
Also ich glaube, du gehst jetzt wahrscheinlich eher auf den Artikel drauf.
Genau, ich bin jetzt.
Aber ich weiß nicht genau, was du jetzt sagen
willst.
Ich bin
bei dem Bonjour Tristesse-Beitrag, ja, der eben Jule Nagel nochmal deutlich dafür kritisiert, dass sie eben nicht sich offen hinter Israel stellt, sondern versucht da eben sich so ein bisschen rauszureden, auch mit dem Titel der Kundgebung, die sie da ja angemeldet hat und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Punkte, die man durchaus kritisieren kann, weil eben genau die Linke dafür ja auch in den letzten Monaten stärker kritisiert wurde. Auch vor dem Hintergrund, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, was beispielsweise oder dass beispielsweise die Linke ja eben auch nicht mehr die ihrer Definition nutzt, sondern andere Definitionen nutzt. Und da merkt man natürlich, in welche Richtung sich die Linke als Partei entwickelt, welche Meinung da mittlerweile die Mehrheit vertritt. Wir haben über den Jugendkongress gesprochen, wo ja eher Israel-solidarische Gruppierungen nach außen vorgedrängt wurden, körperlich bedrängt wurden etc. Und das ist natürlich etwas, was mehr mehrheitsfähig ist und wo man auch langsam mehr oder weniger drüber nachdrücken muss, ob die Linke da vielleicht noch die richtige Partei ist. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema.
Ja, ich würde nur um das jetzt nochmal ein bisschen konkret zu machen, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, vielleicht nochmal ein, zwei Zitate aus dem Artikel beziehungsweise aus diesen den Redebeiträgen. Du hast ja viel über Jule Nagel gesprochen. Ich zitiere jetzt mal aus dem Artikel von Bonjour Tristesse. Jule Nagel, die schon immer den Lautsprecher des Konnewitzer Bauchgefühls spielte, organisierte am Konnewitzer Kreuz eine Kundgebung gegen die Eindringlinge unter dem seltenen hohlen Motto All Konnewitzer are beautiful, also ACAB. Man hat hier schon auch eine Kritik, das ist bemerkenswert, an ACAB, weil man auch in den Redebeiträgen beispielsweise sagt, es ist oft nur die Polizei, die Juden schützt, die Synagogen schützt und dass eine sehr verkürzte Kritik an der Polizei sowieso dumm sei, sagen sie. Ich zitiere weiter, während auf Seiten der Antisemiten in derart schäbiger Weise gegen Israel gehetzt wird, dass sich neben Linken auch rechte Nazis begeistert dem Vorhaben anschlossen, Zios zu jagen, zeigte die Kundgebung von Nagel und Co., dass ihr Motto eher Wunschdenken und Selbstinszenierung als Realität ist. Beautiful ist daran gar nichts, wie im Redebeitrag der AG Antifa und der AG No Tears for Crowds Halle deutlich gemacht wurde. Ähnlich wie bei Handala war Israel auf der Nagelkundgebung ein rotes Tuch. Wer auf die Idee kam, sich dort mit einer Israel-Fahne den Judenhassern in den Weg zu stellen, wurde von Ordnern der Kundgebung verwiesen. Nagel höchst selbst schwurbelte in ihrem Redebeitrag davon, dass Kriegstreiber beider Seiten im Nahostkonflikt das Problem seien, während sich anfangs noch sehr hölzern um eine gönnerhafte Äquidistanz zwischen Juden und Judenmördern bemühte, sprach sie später dem hässlichen Konnewitz aus dem Bauch, als sie fordere, man müsse den Druck auf die extreme rechte Regierung unter Netanjahu aufrechterhalten, um sie zur Mäßigung und Friedensorientierung zu lenken. Nagel argumentiert also ganz im Sinne der Antisemiten, indem sie betont, wie schlimm, schlimm, schlimm und über alle Maßen rechts die Regierung Israels sei, der es nicht um den Schutz der Bevölkerung und Frieden im Nahen Osten gehe, sondern einzig und allein um die maßlose Kriegstreiberei. Also, um es zusammenzufassen, es wird natürlich kritisiert, dass man offensichtlich auch auf der vermeintlich, aus ihren Augen vermeintlich pro-israelischen Demonstration, man sich eigentlich auch nicht bedingungslos mit Israel solidarisiert, beziehungsweise man es für so wichtig erachtet, da auch nochmal Netanjahu zu kritisieren und anstatt eigentlich den Antisemitismus zu benennen, der in dieser Kritik steckt.
Definitiv. Und das ist ja eben auch das, worauf ich eben hinaus wollte. Jetzt hast du genau die Stelle gefunden, die ich eben auf die Schnelle nicht finden konnte.
Ah, deswegen hast du da so rumgeeiert.
Richtig, das ist der Grund gewesen.
Nein, das war alles war sehr informativ.
Ja, aber wie gesagt, also oftmals ist es eben so, dass die Kritik, die diese einzelnen Gruppen haben, jeweils, auch wenn sie oftmals sehr polemisch sind, einen guten Kern haben, in dem Fall auch mehr als einen guten Kern. Wenn man das aber nochmal dabei bleibt, kann man auch nochmal ergänzen, dass auch die AG Antifa bzw. AG No Tears for Crowds zwar diesen Spruch ACAB zu Recht kritisieren, aber sie eben auch sagen, dass es natürlich nicht so einfach ist, dass die Polizei eben nicht nur Gutes mit sich bringt. Und da auch so aus meiner Erfahrung, wenn man eben guckt, was für Polizisten da mittlerweile vor jüdischen Einrichtungen stehen. Und da ist Halle ja eigentlich das beste Beispiel für, dass eben die Polizei nicht den besten Schutz.
Da gab es keine.
Genau. Darauf wollte ich jetzt
hinaus. Aber da kannte die Polizei nichts dafür, oder?
Ja, das. Eigentlich sind ja alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland unter Polizeischutz. Und warum es jetzt genau in Halle da zu dem Zeitpunkt nicht so war, weiß ich auch nicht mehr genau. Und vielleicht auch da nochmal zum Hintergrund, warum sind jüdische Einrichtungen vor allem in Deutschland unter Polizeischutz? Das hat nicht mit oder nicht erstrangig mit rechten Angriffen zu tun, sondern das ist zurückzuführen auf den von mir vorhin bereits angesprochenen Anschlag auf das Münchner Altersheim. Und als Folge dessen und als Folge eben von zunehmenden Angriffen auf jüdische Einrichtungen hat man sich dann eben dazu entschieden, den Polizeischutz zu verstärken. Und mittlerweile haben wir das ja leider in den meisten europäischen Ländern, dass dort jüdische Einrichtungen unter Schutz stehen. Also sei es in Österreich, ich war ja Mitte letzten Jahres in Wien, da werden eigentlich alle Einrichtungen, in dem Fall aber nicht unter Polizeischutz gestellt, sondern in Österreich steht das Militär. Unter anderem davor, also sowohl vor dem Jüdischen Museum als auch vor der jüdischen Gemeinde in Wien. Zum einen sind da die Straßen breit abgesperrt, zum anderen stehen dort eben Militärposten davor. Auch in Florenz zum Beispiel steht vor der Synagoge Soldaten, also italienische Soldaten dann in dem Fall logischerweise. Es ist alles mehrfach geschützt. Es ist eben nicht so einfach und das ist immer wieder spannend, auch wie wenig Menschen auch Deutsche darüber wissen, wie stark eigentlich solche Einrichtungen leider geschützt werden müssen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, in Bamberg gibt es ja auch eine Synagoge, die ist auch relativ dünn nur geschützt. Und dieser eigentliche Polizeischutz ist auch eben nicht überall vorhanden. Im Jüdischen Museum in Berlin, da gab es auch einen Streifenwagen mit älteren Herren, die dort saßen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass es ein wirklicher Schutz ist, wenn da mal was passieren sollte. Aber das ist nur meine Vermutung.
Obwohl das einfach, also meines Wissens nach, politische Entscheidungen sind, wie viele Polizei vor welcher Einrichtung steht.
Das kann im Endeffekt natürlich auch gut sein. Also es muss ja auch irgendwo begründet sein. Und wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier kein großes Bedrohungspotenzial, dann müssen da vielleicht auch nicht so viele vorstehen. Rational nachvollziehbar, nichtsdestotrotz ist das immer noch ein problematisches Bild. Und viele Einrichtungen setzen ja auch auf eigene Securities, auf eigene Wachfirmen, die dann da sind. Mein liebstes Beispiel ist die jüdische, mein traurigstes Beispiel ist die jüdische Gemeinde in Würzburg. Wenn man die besuchen möchte, muss man durch mehrere oder durch eine vergitterte Schleuse, durch Metalldetektoren durch. Und das ist schon, also es zeigt einem, welches Risiko Jüdinnen und Juden wahrnehmen, beziehungsweise auch wie die Wahrnehmung ist und wie man sich so ein bisschen, also ohne das jetzt genau verstehen zu können, aber welche Probleme natürlich für Jüdinnen und Juden in Deutschland auch entstehen, wenn eben so ein Schutz notwendig ist. Und wie gesagt, in Würzburg fand ich es wirklich besonders beeindruckend, dass eben da so ein Gitter vor ist, dann kommt man in die erste Schleuse, dann sieht man den Security, dann muss man warten, bis die erste Tür zugeht, dann geht erst die zweite Tür auf und dann kommt nochmal ein geschützter Raum und erst dann kann man quasi in die Räumlichkeiten reingehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur damit zu tun hat, dass Josef Schuster, also der Präsident des Zentralrats der Juden, eben auch zur Würzburger Gemeinde gehört oder ob es im Allgemeinen so ist, kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen, aber worauf ich hinaus will, ist nämlich der letzte Satz aus dem Redebeitrag, der ARD Antifa und der ARD No Tears for Crowds, die deshalb nämlich auch sagen, sie haben nicht protestiert, weil man Viertelpatriotismus hat, etc., sondern, weil es konkret darum geht, antisemitischen Geländegewinnen entgegenzutreten, weil Juden weiter aus öffentlichen Räumen gedrängt werden sollen, weil Einschüchterung normalisiert werden soll und weil jeder Versuch, No-Go-Areas für Juden auszuweiten, gestoppt werden muss. Und ich glaube, das ist wirklich nochmal so ein guter und wichtiger Punkt, der aller Polemik zum Trotz wirklich wichtig ist.
Ja, das schließt ja ein bisschen daran an, was ich vorhin gesagt habe, dass es natürlich jetzt auch innerhalb dieser ideologiekritischen Bewegung innerhalb der antideutschen Bewegung jetzt die Erkenntnis gibt, dass natürlich nur theoretische Ideologiekritik zu machen vielleicht dafür sorgt, dass man sich eben solchen Raumnamen nicht mehr entgegenstellen kann, dass beispielsweise, keine Ahnung, auch Neukölln zur No-Go-Area wird für Juden. Und das Zweite, was da ja noch durchdringt, um dann noch das Versprechen einzulösen, auch dieses transparent zu kritisieren, was du angesprochen hast, was die Wessis raus aus Connewitz treiben will, weil das wird nämlich auch kritisiert von diesen Gruppen, über die wir gerade die ganze Zeit sprechen, die eben diese, auch die Pro-Connewitz-Fraktion kritisiert aus antideutscher Perspektive. Und du hast ja schon diesen Begriff angesprochen. Wie war das in dem letzten Satz dieses Redebeitrags? Sprechen Sie ja von, deshalb wiederholen wir, was wir bereits in einem Aufruf geschrieben haben, wir demonstrieren heute nicht aus Viertelpatriotismus. Und das ist ja auch das, was jetzt mal losgelöst von der Israel-Solidarität oder der mangelnden Israel-Solidarität vorgeworfen wird, ist, dass man hier den Connewitzern auch so eine Art provinzielle Wagenburg-Mentalität vorwirft, die man auch ablehnt, dazu schreibt man in dem Artikel bei Bonjour Tristesse, immerhin macht man in Connewitz kein Hehl aus der eigenen exkludierenden Wagenburg-Mentalität. Per Transparent, das an prominenter Stelle auf der Kundgebung hing, forderte man zudem gar nicht so ironisch gebrochen, wie man es möglicherweise gern hätte. Liebe Wessis, bitte bleibt in eurer Kolonie im Leipziger Osten oder in der Uni in Berlin oder gleich in Bremen, Freiburg, Kassel und Co. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber am Ende des Tages bleibt auch der linkeste Connewitzer vor allem eins, ein Sachse, der nur so vor Ostzonalität trieft. Beim großen Hauen und Stechen um die Deutungshoheit darüber, wer denn nun die wahre Antifa sei, dürften Westdeutsche qua Herkunft offensichtlich nicht mitspielen. Sprich, man kritisiert hier natürlich auch, ich sag mal so eine Art Identitätspolitik, die hier dann direkt auch nochmal mitschwingt. Und deswegen kritisiert man eben auch das Transparent.
Zu dieser Identitätspolitik könnte ich jetzt noch etwas sagen, aber an dieser Stelle schweige ich dazu lieber, weil das würde jetzt zu weit führen. Ja, nein, ich lasse es. Der einzige Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, dass ich den Bezug zu Freiburg tatsächlich problematisch finde. Denn ich hatte es vorhin einmal angesprochen, dass es eben vorrangig im Osten so war. Aber es gab auch im Westen einzelne Städte, die zumindest wichtige antideutsche Strukturen beherbergt haben. Und dazu gehört eben eigentlich auch Freiburg. Denn Freiburg ist Sitz des Saira Verlags, meine ich auch immer noch, einem der wichtigen Vordenkerverlage der antideutschen Szene. Und aus Freiburg kommen antideutsche Musiker, die eine wichtige Rolle gespielt haben und auch immer noch spielen. Artist Against Antisemitism ist da ein wichtiger Begriff, unter anderem gegründet eben oder mit ins Leben gerufen worden von mir vorhin schon angesprochenen Torsun von Egotronic und von Björn Peng, der eben aus Freiburg kommt, also zwei Musiker, die sich sehr stark eben gegen Antisemitismus ausgesprochen haben und die eben auch Teil dieser, ja, wenn man es so möchte, eher Pop-antideutschen Richtung sind, die aber jetzt hier gar nicht von mir so stark kritisiert werden soll. Aber wie gesagt, man könnte diesen ganzen Aspekt mit dieser ostdeutschen Kulturgeschichte immer noch mal ein bisschen stärker in den Raum nehmen. Aber ich habe es ja auch in Jena erlebt. Oftmals passiert das mit einer gewissen Ironie dahinter. Also die Menschen aus Jena, die wir kennengelernt haben, das war auch immer ein ganz positives, ganz nettes Bild und dieses Pöbeln gegen Wessis. Ich konnte es auf eine gewisse Art und Weise immer auch nachvollziehen, natürlich auch so ein bisschen aus der Geschichte heraus, gerade bei den Älteren. Aber das ist hier nochmal ein ganz anderes Themenfeld, das ich jetzt nicht nochmal.
Ja, bist ja auch selber Wessi, ist schon okay.
Richtig.
Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, wollte nur sagen.
Ja, alles gut.
Aber
ja, vielleicht mein allerletzter Punkt, um da auch nochmal so diesen Punkt zurückzumachen, weil du es ja vorhin einmal angesprochen hast mit den Bildern, die man sieht. Wie gesagt, es gab ja den Beitrag von Frontal und es gab den Beitrag von Spiegel TV und bei beiden, hast du es zu Recht gesagt, wurde diese eigentlich größere Demonstration gar nicht gezeigt, sondern was gezeigt wurde, war dieser Pro-Palästina-Mob, der da durch die Gegend gezogen ist und am Rande immer mal wieder kleinere Protestgrüppchen, die eben da dann gegen diesen Marsch protestiert haben und der andere hat keine Rolle gespielt. Und meine Vermutung ist auch so ein bisschen, dass es einfach auch da den Medien schwer gefallen ist, das in einen Kontext zu bringen, weil es natürlich schwer nachvollziehbar ist, auch heute noch, wenn du dann dort eine linke Demonstration zeigst, die eben fast ausschließlich, wo man viele Israel-Fahnen sieht, zum Teil auch Fahnen des Irans, aber nicht die Fahnen der Islamischen Republik Iran, sondern die mit dem persischen Löwen drauf. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Bild und das lässt sich scheinbar nicht so einfach in Bildern verkaufen, weshalb meine Vermutung eben deshalb auch ist, dass man genau aus diesen Gründen davon auch wenig gesehen hat, weil es einfach quasi nicht ins Weltbild passt, dass Linke pro-israelisch sind.
Ja, und du hast es jetzt angedeutet, wir wollten eigentlich noch über mangelnde linke Solidarität für die iranische Protestbewegung sprechen, aber ich glaube, das heben wir uns auf.
Genau, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Und abonniert natürlich noch den Kanal, schreibt gerne mal einen Kommentar, folgt uns auf Instagram und so weiter und so fort.